Das ist eine andere Bezeichnung, die es so in dieser Anfangsphase noch gibt. Man spricht von der 4-H Disease neben Gay Cancer, also die 4 Hs. Das sind einmal die Homosexuellen, dann sind es die Heroinkonsumenten, es sind die Haitianer und es sind die Bluter, im Englischen Hämophiliacs.
Wobei ich gleich nochmal dazu sagen möchte auch, weil ich habe mir diese Literatur, gerade die Texte so aus den 80ern nochmal angeschaut, auch so ein bisschen was zu den Kampagnen. Ich finde es sehr interessant, dass, wenn man sich anschaut, was die Menschen selbst, wenn sie befragt wurden, gesagt haben, so ganz unterschiedliche Zuschreibungen, Erklärungen dafür kamen. Und das zeigten auch Forschungen dann nicht nur im Kongo, dass die Erklärungen, wer, wann, wie sich infiziert und dann eventuell auch krank wird, auch sich gesellschaftlich nach der Frage der Klassenzugehörigkeit, also einer Schichtzugehörigkeit unterscheiden, dass es eine Unterscheidung zwischen ländlichem Raum und Städten gibt und damit auch entsprechend die Verantwortung sich verteilen.
Herzlich willkommen bei Klima auf die Ohren. Unser Thema heute heißt Who Cares? HIV/AIDS als globale Pandemie. Die große Pandemie meiner Jugend war gewissermaßen eine schleichende, aber eine, die weltweit sehr heftige Reaktionen ausgelöst hat. Die Ausbreitung des HIV-Virus, HIV, und die medizinische Entdeckung der damit verbundenen Krankheit AIDS. Darüber spreche ich heute gleich mit zwei Menschen hier aus Mainz, der Kollegin Anne Brandstätter aus der Ethnologie und dem Kollegen Matthias Gmählich aus dem Historischen Seminar. Damit verbunden sind gleich zwei große Herausforderungen, von denen wir hoffen, dass wir sie auch bewältigen werden. Zum einen sprechen wir über eine globale Bedrohung, eine globale Pandemie, aber in unterschiedlichen regionalen Zugriffen. Matthias Gmählich wird sich eher auf Länder des sogenannten Westens konzentrieren, Anne Brandstätter eher auf Länder und Regionen des globalen Südens. Dennoch ist unser regionaler Zugriff damit viel breiter als etwa in den Podcasts über die Pest in Wien und die Pest in Moskau. Wir werden versuchen, dabei auch nicht in platte Vergleiche abzugleiten, sondern mit dieser regionalen Differenzierung in diesem Podcast auf die Tatsache aufmerksam zu machen, dass auch globale Pandemien situativ immer wieder anders erfahren werden. Zum anderen, und das ist die zweite Herausforderung, sprechen wir in diesem Podcast zu dritt miteinander und das an drei Standorten über eine Konferenz ohne Kamera. Damit möchte ich zunächst einmal meine Gesprächspartner heute kurz vorstellen. Anna-Maria Brandstätter hat Ethnologie, afrikanische Philologie und Geschichte an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz studiert, wurde 1992 mit einer Arbeit über Politik und Gesellschaft bei den Bolongo in Zaire promoviert, heute würden wir sagen im Kongo, und ist akademische Direktorin am Institut für Ethnologie und Afrikastudien hier in Mainz sowie Studienmanagerin für die Ethnologie. Zudem ist sie Ruanda-Beauftragte der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und Kuratorin der ethnografischen Studiensammlung. Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören der Völkermord in Ruanda und das Erinnern daran, sowie der Umgang mit kolonial erworbenen Objekten in europäischen Museen und Sammlungen. Matthias Gmählich hat neuere und neueste Geschichte, alte Geschichte und Latein an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und an der Université Rennes studiert, war dann eine Zeit lang freiberuflicher Mitarbeiter im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg und wurde 2017 mit einer Arbeit über Frankreich und den Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher 1945-46 in Mainz promoviert. Und wenn ich mich recht erinnere, war das sogar unsere erste deutsch-französische Promotion im Co-Tutel-Verfahren, zusammen mit der Université Paris Panthéon Sorbonne. Matthias und Anne, euch beiden, guten Tag.
Ich freue mich auf das Gespräch.
Hallo, auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr, an dem Gespräch teilzunehmen.
Fangen wir vielleicht mit dieser Spannung zwischen global und regional an, die ich schon angesprochen habe. Global heißt ja eben nicht, dass sich eine Krankheit weltweit homogen verteilt, dass es überall jeden treffen kann und gegebenenfalls eben auch trifft. Auch Pandemien verteilen sich in Abhängigkeit von äußeren Rahmenbedingungen. Das
können Wetter und Umwelt sein, aber auch politische Regelwerke, soziale und kulturelle Strukturen, höchst unterschiedlich. Dazu würde ich gerne mit dir, Matthias, beginnen. Wie kam das Virus in der westlichen Welt im weiteren Sinne an? Wie verbreitete es sich und wie kam man ihm auf die Schliche?
Ja, also um das zu sehen, muss man, denke ich, in die USA schauen. Wir sind zu Beginn der 1980er Jahre, also gerade die Jahre 80, 81. Da ist das Virus da ist AIDS als Krankheit zum ersten Mal öffentlich aufgetreten, ins öffentliche Bewusstsein gerückt, auf dem Wege, dass in den Großstädten New York, San Francisco, Los Angeles zum etwa gleichen Zeitpunkt bis dahin vollkommen seltene, unbekannte Erkrankungen bei jungen Männern auftreten. Es stellt sich dann raus, dass diese Männer alle homosexuell sind, dass das die Gemeinsamkeit ist und so dann eben der Infektionsweg auch nachvollzogen werden kann. Sehr viel mehr ist zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht bekannt. Es gibt auch den Namen AIDS zu diesem Zeitpunkt noch nicht, sondern es wird ein anderer Begriff verwendet. Man spricht dann erstmal von Gay Cancer. Im Deutschen wird es dann erstmal als die Schwulenpest bezeichnet, also so übersetzt. Da sind wir dann auch schon bei einem anderen Problem, dass es gerade mit einzelnen Gruppen in Verbindung gebracht wird. Aber zurück also zur eigentlichen Nachverfolgung und Entdeckung. Das dauert eine ganze Weile. 1983 wird zum ersten Mal in Paris am Institut Pasteur von Luc Montagnier das HI-Virus, das humane Immundefizienzvirus, isoliert. Das ist also der Nachweis, der geführt wird, dass für diese Krankheit AIDS, die also durch eine Zerstörung des menschlichen Immunsystems gekennzeichnet ist, wirklich ausschlaggebend ist dafür. In den USA selber wird es zu dem Zeitpunkt aber noch gar nicht groß zur Kenntnis genommen, sondern da kommt es dann erst im Jahr darauf, 1984, zu dieser sogenannten zweiten Entdeckung durch Robert Gallo, damals den führenden amerikanischen Immunologen. Das ist der Moment, denke ich, in dem dann im öffentlichen Bewusstsein klar ist, dass es hier dieses Virus gibt, das diese Krankheit auslöst und die dazu führt, dass eine ganze Reihe von unterschiedlichen Erkrankungen dann ausbrechen, also diese opportunistischen Infektionen, die dann auftreten, die man sich zunächst mal gar nicht erklären konnte.
Und damit geht die Frage an dich, Anne. Nach heutigem Kenntnisstand stammt dieses Virus ja eben nicht aus den USA, sondern aus Afrika, um das vorerst nicht genauer einzugrenzen. Und es ist dort auch heute schon rein quantitativ gewissermaßen zu Hause, weil die infizierten Zahlen auch im weltweiten Vergleich nirgends höher sind. Was können wir über die Verbreitungswege des Virus im subsaharischen Afrika sagen? Welche Rahmenbedingungen, welche Entscheidungen vielleicht auch förderten oder hemmten seine Verbreitung?
Was ich an dieser jetzt nochmal wieder von USA dann nach Afrika oder von Amerika nach Afrika bei dem Blick interessant finde, dass es ja auch noch eine ganze Weile dauert, nämlich bis ins 21. Jahrhundert, also bis vor kurzem, dass man durch diese Stammbaumanalysen die Herkunft und die Entstehungszeit genauer festmachen kann, ungefähr genau festmachen kann. Weil aus den Anfangszeiten, also zu Beginn des 20. Jahrhunderts, da schätzt man die Entstehung dieses HIV-1 oder des HIV-Virus des HI-Virus überhaupt an. Aus diesen Anfangszeiten gibt es keine Proben, keine Gewebeproben, keine Angaben, auch in den Laboren. Man geht, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, heute mit eben hoher Wahrscheinlichkeit aus, dass es ungefähr zwischen 1908 und 1933 einen Sprung, einen Überspringen der Artengrenze von einem sogenannten Simian Immune Deficiency Virus SIV auf den Menschen gab und das dann mit den Mutationen dieses Virus zu einer Verbreitung kam. Was kann man überhaupt über diese Ausbreitung sagen? Aus Zentralafrika, irgendwo in den Wäldern der Grenzregion Kongo, Gabun, Zentralafrikanische Republik, da wird der Anfang verortet. Das SIV, der Name deutet schon hin, das ist vermutlich vor allen Dingen von Schimpansen übergesprungen, also dieser sogenannte Spillover. Und hat sich dann über eine intensive Bewirtschaftung, Bejagung der Wälder zusammen mit einer Arbeitsmigration im frühen 20. Jahrhundert, die in dem kolonialen Kontext auch stattfand, in die damals entstehenden großen Kolonialstädte ausgebreitet. Auch das hätte noch nicht zu so einer Pandemie geführt, wenn nicht noch andere Faktoren dann dazugekommen wären. Vielleicht können wir da noch mal im Anschluss weiterreden.
Aber ich denke, was man auf jeden Fall schon mal festhalten kann, ist, dass wir da in gewisser Weise auch die Geburtsstunde einer modernen Virenbekämpfung sehen, von der wir heute noch profitieren. Das wäre nochmal die Rückbindung an das, was Matthias gesagt hat. Es ist das CDC und es ist eben beispielsweise persönlich auch Fauci, den wir heute auch wieder im Fernsehen sehen, 2020, die damals reagieren. Wir haben einen neuartigen Virus, mit dem man es bis dahin nicht zu tun hatte, der dann aber, naja, in einer doch beachtlichen Geschwindigkeit entschlüsselt werden kann. Und dann geht das eben eine gewisse Zeit weiter, bis man dann auch medikamentös reagieren kann. Und wir haben eine weltweite Verbreitung. Wenn ich das richtig sehe, sind wir irgendwo zwischen 30 und 40 Millionen Betroffenen. Man weiß es nicht ganz genau. Aber damit ist es eben bis heute ja weltweit eine der sehr, sehr wichtigen Infektionskrankheiten. Kommen wir damit vom Versuch, dieses Feld erstmal zu beschreiben, zu einer im Bereich von AIDS- und HIV-Geschichte gewissermaßen kanonischen Fragestellung, also einer Frage, die immer wieder aufgeworfen wird. Kommen wir zu den Zuschreibungen, Stereotypen und Klischees, die sich von Anfang an mit diesem Virus verbanden. Und ein bisschen hat Matthias das eben schon angedeutet. Ich würde auch da wieder zunächst in die USA schauen. Dort taucht der Virus bei ganz spezifischen Gruppen auf, mit denen man diese Krankheit eben auch rasch verbindet. Die berühmten 4H. Eines dieser H hat Matthias eben schon angesprochen. Die jungen homosexuellen Männer. Matthias, was verbirgt sich hinter den weiteren H? Wieso trifft es diese Gruppen besonders heftig? Und welche Anfeindungen und Ausgrenzungserfahrungen zieht das nach sich?
Ja, also in der Tat, wie du schon sagst, das ist eine andere Bezeichnung, die es so in dieser Anfangsphase noch gibt. Man spricht von der 4-H Disease neben Gay Cancer, also die 4 Hs. Das sind einmal die Homosexuellen, dann sind es die Heroinkonsumenten, es sind die Haitianer und es sind die Bluter, im Englischen Hämophiliacs. Das sind 4 Gruppen, die einem besonders hohen Risiko ausgesetzt sind zum damaligen Zeitpunkt. Bis heute sprechen wir beim Thema AIDS und HIV von diesen Risikogruppen. Also in unseren europäischen und in den nordamerikanischen Gesellschaften sind es diese 4 Gruppen, die ein hohes Risiko haben, mit HIV infiziert zu werden. Das führt aber damals dazu in der damaligen Wahrnehmung, und auch das ist etwas, was eben anhält, was man bis heute beobachten kann. AIDS und HIV wird auf die reduziert, wird mit denen in Verbindung gebracht. Das ist ja eine Krankheit, die nur die bekommen. Und dann geht das oft noch weiter, dann gibt es Schuldzuweisungen. Da hat man dann also Sündenböcke, die Homosexuellen oder die Drogenkonsumenten, die sind dafür verantwortlich, die haben diese Krankheit gebracht. Das ist etwas, was daraus resultiert, was darauf aufbaut. Und da ist das Ganze natürlich sehr gefährlich, denn man muss ja sehen, dass ein Virus HIV, das interessiert sich nicht dafür, ob jemand homosexuell ist, ob er Drogen konsumiert oder was er sonst so macht. Jeder Mensch auf der Welt kann das grundsätzlich bekommen. Aber das Entscheidende sind die Verbreitungswege. Und da sind wir eben in Europa und in Nordamerika bei diesen Gruppen, die in den 1980er Jahren ein hohes Infektionsrisiko haben. In Afrika sieht es natürlich ganz anders aus. Da kann Frau Brandstedt ja vielleicht ein bisschen was dazu sagen. In Afrika hat man ja gerade diesen Punkt, da ist es nicht gelungen, das einzugrenzen, die Ausbreitung der Epidemie, sondern da sind wirklich weite Teile der Bevölkerung infiziert. Also da ist man nicht bei diesem Punkt, dass es nur um einzelne Gruppen geht, von denen wir sprechen. Und das muss man hier sehen, wenn man über diese Schuldzuschreibungen spricht, was in Deutschland beispielsweise und in anderen europäischen Staaten eben sehr, sehr gängig ist, was sich bis heute gehalten hat.
Matthias hat es schon angedeutet, auch das ist regional eben sehr unterschiedlich, weil diese 4H in den subsaharisch-afrikanischen Staaten keine Rolle spielen, weder die Haitianer noch die Homosexuellen, auch nicht die Bluter und die Heroinabhängigen. Auf welche Zuschreibungen stoßen wir stattdessen? Also gibt es, um es ein wenig runterzubrechen, ein anderes, ein vielleicht auch ein typisch afrikanisches Muster an Zuschreibungen? Oder müssen wir da stärker differenzieren in bestimmte Staaten, soziale Gruppen, konfessionelle Gruppen oder Milieus schauen? Gibt es da aussagekräftige Beispiele und führt das auch zu Anfeindungen, Ausgrenzungserfahrungen?
Ich möchte nochmal den Punkt aufgreifen, wo das, also in welchen Kontexten, sozialen oder ökonomischen Kontexten dann in vor allen Dingen in Zentralafrika, bevor sich das Virus dann, auch das Virus dann auch eben auch breit in südliche Afrika ausgebreitet, verbreitet wurde, nochmal auf diesen ersten Kontext zurückkommen, der auch typisch ist oder der auch ein Licht auf diese Zuschreibungen, auf die Ausgrenzungen dann in den 1980er und 1990er Jahren, nicht bis in die 2000er ist. Und zwar, ich habe vorhin schon mal den Punkt Arbeitsmigration angesprochen, ich muss das nochmal genauer machen, das ist männliche Arbeitsmigration. Männliche Arbeitsmigration, die vor allen Dingen bewusst auch männliche Arbeitsmigration gehalten wurde, also ein erzwungener Status von jungen Männern als eben als Singles, als einzelne Männer, die in die großen Städte kamen und dort neue soziale Beziehungen aufgebaut haben. Zugang zu Sexualität über Frauen hatten, die dort ihre Sexualität, unter anderem auch andere Dienstleistungen verkauft haben. Das aus noch einem relativ kleinen Kreis, also auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder in dieser Zeit, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Frauen und Männer. Und das zeigt auch, also diese Kontext von Migration, Prostitution, neue Möglichkeiten auch für Frauen, die das geboten hat, in den Städten sich aus anderen sozialen Kontexten und gesellschaftlichen Zwängen zu befreien. Und in dieser Zeit hat sich ein Bild entwickelt, dass eben unter anderem, das ist nicht ausschließlich, dass also diejenigen sind, über die das hauptsächlich verbreitet wird und man soll also Prostituierte meiden. Das war am Anfang der 80er, in den 80er Jahren, als das im Kongo schon ganz diskutiert wurde, so eine ganz verbreitete Ausgrenzung. Wobei ich gleich nochmal dazu sagen möchte auch, weil ich habe mir diese Literatur, gerade die Texte so aus den 80ern nochmal angeschaut, auch so ein bisschen was zu den Kampagnen. Ich finde es sehr interessant, dass, wenn man sich anschaut, was die Menschen selbst, wenn sie befragt wurden, gesagt haben, so ganz unterschiedliche Zuschreibungen, Erklärungen dafür kamen. Und das zeigten auch Forschungen dann nicht nur im Kongo, sondern beispielsweise von meinem Kollegen Hans-Jörg Dilger in Berlin, in Tansania, dass die Erklärungen, wer, wann, wie sich infiziert und dann eventuell auch krank wird, auch sich gesellschaftlich nach der Frage der Klassenzugehörigkeit, also einer Schichtzugehörigkeit unterscheiden, dass es eine Unterscheidung zwischen ländlichem und städtlichem, ländlichem Raum und Städten gibt und damit auch entsprechend die Verantwortung sich verteilen. Er hat zum Beispiel, Hans-Jörg Deger hat zum Beispiel in Tansania geforscht und hat auch gerade Anfang der 2000er Jahre zeigen können, dass es ein ganz intensiver moralischer Diskurs damit verbunden war, der sich auch an der Kampagne, die dort los oder nach dem Kampagnenmotto orientierte. Das hieß nämlich ABC, Abstain, Be Faithful or Use Condoms, also ABC, dass man sich ganz leicht merken sollte. Und man merkt schon dahinter, dass es da jetzt einen Teil dieser Kampagne gibt, die wir auch alle sofort unterstützen würden und wahrscheinlich auch viele Menschen in der Welt. Aber es gibt zum Beispiel auch diesen Moment des Abstain, den man nachweisen kann, der dann auch in Kirchen, in staatlichen Kampagnen beispielsweise auch in Uganda betont wurde. Ich glaube, es ist zum Beispiel so ein Moment in der ganzen Auseinandersetzung damit, dass ich jetzt aus Europa oder aus Deutschland gar nicht so kenne. Also es gibt eine ganz andere Zuschreibung über diese Herkunft und die Verbreitung des Virus in einem ganz bestimmten spätkolonialen und dann nachkolonialen Kontext der Städte über Prostitution und über Arbeitsmigration.
Ich habe auch selbst länger über diese Frage, die ich euch gerade gestellt habe, nachdenken müssen, weil Wörter wie Ausgrenzung, Anfeindung, Ausgrenzungserfahrungen ja eben auch schon einen Vorwurf enthalten. Ich mich aber daran erinnert habe, dass ich Mitte der 90er in meiner Heimatstadt Zivildienst geleistet habe in einem Krankenhaus, wo wir zu einem bestimmten Zeitpunkt auch einen älteren Herrn eingewiesen bekamen, der Creutzfeldt-Jakob hatte. Das ist eine Krankheit, die auf Prionen zurückgeht und die ist eng verwandt mit dem Rinderwahnsinn, dem sogenannten BSE. Und das war damals eine ganz große Aufregung in Europa mit einem Importverbot britischen Rindfleischs. Und ich erinnere mich eben, dass niemand so genau wusste, wie Creutzfeldt-Jakob sich überträgt und dass wir im Krankenhaus schon sehr professionell damit umgegangen sind, aber sehr viel Respekt davor hatten. Und das erinnert mich dann an diese frühen Ausgrenzungserzählungen, Postboten wollen Post nicht ausliefern, an HIV-Infizierte und so weiter. Also Geschichten, die von Ausgrenzung erzählen, wo ich im Rückblick auch in meiner eigenen Arbeit im Krankenhaus eine Erzählung finde, die ich auch nicht schwarz oder weiß werten möchte. Kommen wir aber jetzt nochmal in dieses Jahrzehnt, in dem das Virus entdeckt wird. Das ist das letzte Jahrzehnt des Kalten Krieges. Und da würde ich gerne ein Problem einführen, das gegenwärtig in der Corona-Pandemie fröhliche Urstände feiert. Desinfektionskampagnen wäre sinnvoller gewesen. Bis heute gibt es nicht wenige Menschen, die an die These glauben, das HIV-Virus sei eben nicht in Zentralafrika von einem Affen auf einen Menschen übergesprungen, wie Anne Brandstätter uns das gerade erzählt hat, sondern es sei in einem US-amerikanischen Labor in Fort Detrick, einem Labor zur Entwicklung moderner biologischer Kampfstoffe, gezüchtet worden. Ich habe extra nochmal nachgeschaut. Diese These findet man heute noch auf Twitter, beispielsweise im Umfeld der QAnon-Anhänger. Tatsache ist, und das wissen wir seit den 1990er Jahren, dass diese Kampagne vom KGB, also dem sowjetischen Geheimdienst, als gezielte Desinformationskampagne entwickelt wurde. Sie wurde im Zuge der Perestroika wieder zurückgenommen. Die Sowjetunion hat sich damals auch nicht öffentlich bei den USA entschuldigt. Aber zu dem Zeitpunkt war die Geschichte schon in der Welt. Also sie war zum Beispiel über Stefan Heim, den ostdeutschen Schriftsteller, und ein vermeintliches Interview, das er mit einem schon etwas älteren Biologen in Ost-Berlin geführt hatte, in die Taz gelangt und erfreute sich dann eher im linken Milieu größere Beliebtheit, weil der Bösewicht stimmte, die USA. Und das ist interessant, das ist eine Desinformationskampagne, die bis heute nicht verloren gegangen ist. Mit Blick auf die Ausbreitung von HIV und AIDS auf dem afrikanischen Kontinent gibt es zwar keine so ausgeklügelte Desinformationskampagne, Anne, aber es gibt Geschichten, mit denen sich westliche Akteure, also zum Beispiel Gesundheitsfunktionäre, Entwicklungshelfer, Entwicklungspolitiker und andere in den wohlhabenderen Industrieländern des Westens diese starke Ausbreitung im subsaharischen Afrika zu erklären versuchen. Was für Geschichten sind das und was macht diese Geschichten so langlebig und einflussreich?
Die Geschichten sind so einflussreich, weil sie Afrika-Bilder bedienen. Afrika, also ne, Bilder von Afrika. Wie ist dieser Kontinent? Und diese Geschichten, die zum Beispiel erzählt werden, dass es daran liegt, weil also die Afrikaner, wahrscheinlich ist damit die afrikanischen Männer gemeint, die afrikanischen Männer einen ungebremsten Sexualtrieb haben, weil sie ungeheuer promisk sind, auch außerhalb der Familie. Dabei wird im Übrigen, wenn wir schon dann beim Dekonstruieren der Bilder sind, außer Acht gelassen, dass vor allen Dingen also der Großteil der Infizierten heute junge Frauen sind und überhaupt Frauen sind, also junge Frauen und Frauen sind, fast 60%. Dazu kommt, dass so Bilder wie in Afrika, das waren ja so in den 80er Jahren, die können nie mit der Pandemie umgehen. Es wird zu einem, also nicht nur Massensterben kommen, die Ärzte sind überhaupt nicht ausgebildet. Und dazu gehört auch das Bild, die Staaten sind alle korrupt, ne? Das sind alles Failed States. Und das passt ja alles in so allgemeine Bilder, weil in Afrika kann ja niemand eigentlich, ich übertreibe jetzt ein bisschen, ne? Aber wenn wir daran denken, was also zu Beginn der Covid-19-Pandemie gesagt wurde, da passt es auch ähnlich rein. Die können damit eigentlich gar nicht richtig umgehen. Und interessanterweise haben sich diese Bilder in irgendeiner Art und Weise ja bis in die Zeit frühen 2000er gehalten. Auch das zeigt die Forschung von Hans-Jörg Bilger in Tansania ganz schön, die ich nochmal beziehe, dass einige Programme von internationalen Organisationen auch so noch eine paternalistische Haltung haben. Aber man müsste denen also sagen, wie man mit umgeht. Die frühen Kampagnen, Aufklärungskampagnen, die haben auch auf sowas gesetzt. Wir müssen also den Afrikanern erklären, wie das mit dem Sex und der Sexualität ist, weil die das ja gar nicht verstehen bei sexuell übertragbaren Krankheiten. Diese Annahmen, die sich wirklich in konkrete Programmen und Politiken dann von bestimmten Organisationen niedergeschlagen haben. Und das finde ich, das ist dieser Resonanzraum, ne, die Afrika-Bilder. Und was man eigentlich lernen kann, ist zu sagen, wir schauen mal ganz genau hin, wer geht eigentlich wie, in welchen Ländern damit um, welche Erfahrungen gibt es und welches Wissen gibt es. Worum geht es eigentlich wirklich bei den ganzen Debatten, den Menschen selbst? Ich habe hier was gefunden. AIDS ist nicht im Gemüse. Das war auf einem Bild des Malers Sherry Samba von 1989, gab es so eine Sprechblase. Und das verweist auf so ein bisschen auch ein ironisches und auch ein sehr selbstbewusstes Umgehen mit dem, wie HIV-AIDS, also wie das Virus übertragen wird und wie man sich infizieren kann. AIDS ist nicht im Gemüse.
Damit würde ich gerne zum namengebenden Thema dieses Podcasts kommen. Wir haben das überschrieben mit Who Cares? Und diese Frage kann man vielfältig übersetzen. Also man könnte es positiv übersetzen. Wer kümmert sich? Wer pflegt? Wer sorgt? Wer interessiert sich? Wer nimmt ernst? Wer betreut? Wer ist zugetan? Man könnte es auch anders übersetzen als wen kümmert's? Na und? Who cares? Interessiert es irgendjemanden? Und das würde ich gerne erstmal mit Matthias in den Blick nehmen am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland der 1980er Jahre. Dort hat die Ausbreitung des HIV-Virus nie die Dimensionen erreicht, wie wir das jetzt etwa für subsaharisch-afrikanische Gesellschaften gehört haben. Dennoch wurde die Krankheit auch in Deutschland früh ernst genommen. Welche Strategien gegen AIDS, HIV standen bundesdeutschen Politikerinnen und Politikern in dieser Zeit zur Verfügung? Für welchen Weg entschied sich die Bundesregierung? Gegen welche Widerstände? Welche Rolle spielte dabei die Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth? Und welche Rolle spielten Medien und Kommunikation bei diesen Konzepten zur Bekämpfung dieses Virus?
Ja, also ich denke, wenn wir fragen, who cares im Sinne von wen kümmert's, dann ist das eine ganz wichtige Frage. Dann würde ich allerdings erstmal nicht nur auf die Bundesrepublik Deutschland schauen, sondern das in einem etwas breiteren Kontext verorten. Das ist nämlich ein ganz massives, ein ganz großes Problem, das man in diesen ersten Jahren hat. In der ersten Hälfte der 1980er Jahre. Es kümmert kaum jemanden, es interessiert kaum jemanden, wenn man sich die Haltung der einzelnen Regierungen anschaut. Das gilt sowohl für Europa als auch für Nordamerika. Da gibt es etliche Beispiele dafür. Was man in der Literatur immer wieder findet, ist der amerikanische Präsident Reagan. Der schafft es innerhalb von 5 Jahren nicht, das Wort AIDS einmal öffentlich auszusprechen. Also das passiert zum ersten Mal 1986, dass er in einer öffentlichen Ansprache auf AIDS überhaupt zu sprechen kommt. Und das zeigt doch eben sehr deutlich, dass es gerade, weil es diese Wahrnehmung gibt, na gut, AIDS und HIV, das ist ein Problem von einzelnen Randgruppen, von einzelnen Minderheiten. Da gibt es keinen Handlungsbedarf. Das braucht man nicht thematisieren. Das muss man nicht irgendwie aufgreifen. Findet man auch in Europa. Frankreich ist ein gutes Beispiel davon. Mitterrand, der französische Präsident damals, man findet auch von ihm keine Stellungnahme, keine Äußerung dazu in den ersten Jahren. Also es muss erst mal zu dem Punkt kommen, dass es ins öffentliche Bewusstsein rückt. Und da sind wir, weil du es eben auch angesprochen hast, gerade bei den Medien und bei der medialen Aufmerksamkeit, die erstmal entstehen muss. Für die USA gibt es da sicher dieses eine entscheidende Ereignis. Das ist 1985, der Tod von Rock Hudson. Da wird massiv darüber berichtet in den Medien. Das ist sehr präsent und das führt in der öffentlichen Wahrnehmung auch zu einem gewissen Bewusstseinswandel. Rock Hudson, einer der bekanntesten Schauspieler zum damaligen Zeitpunkt, der also auch alle Vorstellungen von Männlichkeit und Stärke und Selbstbewusstsein verkörpert hat, der persönlich mit dem amerikanischen Präsidenten Reagan befreundet war. Es kommt raus, dass er heimlich homosexuell war und dass er an AIDS erkrankt ist und dann daran stirbt, 1985. Das wird bekannt. Und da kommt es dann zu diesem Bewusstseinswandel, dass den Menschen doch irgendwie klar wird. Also wenn jemand wie Rock Hudson, der so ein Vorbild für weite Teile der Bevölkerung war, wenn der daran erkranken kann und daran sterben kann, dann kann das ja wirklich jeder bekommen. Dann kann das ja wirklich jedem passieren. Und ich denke, das ist dieser Stimmungswandel, den man verstehen muss, dass es dann in der Tat dazu kommt, dass die Regierungen und auch einzelne Politiker das zu ihrem Thema machen. Weil du ganz konkret nach der Bundesrepublik Deutschland gefragt hast, also da ist es in der Tat die Bundesgesundheitsministerin Rita Süssmuth, die das aufgreift. Die macht das sehr stark zu ihrem Thema und vertritt auch sehr stark eine klare Linie dazu. Das ist ein bisschen zu dem Zeitpunkt sehr stark umstritten. Wie soll man auf AIDS und auf HIV reagieren? Was sind die geeigneten Maßnahmen, die man da ergreifen kann? und was gerade, wenn man sich die Position von konservativen Parteien länderübergreifend damals anschaut, was gerade sehr stark gefordert wird, sind Zwangsmaßnahmen, repressive Maßnahmen. Es stehen immer gleich die Forderungen im Raum, man sollte doch alle HIV-Infizierten, alle AIDS-Kranken erstmal namentlich erfassen. Da muss man irgendwann ein Register erstellen, damit man die Namen von denen alle hat. Man muss am besten Zwangstests durchführen, damit man die alle identifizieren kann. Und dann sollte man die doch am besten alle irgendwie in Gewahrsam bringen, irgendwo internieren, am besten irgendwo wegsperren. Das gibt es in unterschiedlichen Formen, diese Forderungen. Die sind sehr populär und werden aber sehr deutlich artikuliert, also länderübergreifend. Das ist in der Bundesrepublik Deutschland ist es die CSU, die diese Positionen vertritt. In Frankreich ist es der Front National. In den USA sind es Teile der Republikanischen Partei. Das ist da. Das ist ein Programm, das irgendwie vertreten wird. Und wenn man sich jetzt dann aber eben anschaut, dass es in keinem der drei genannten Länder dazu kommt, dann sieht man, dass sich doch die Überzeugung durchsetzt, dass solche repressiven Maßnahmen und Zwangsmaßnahmen überhaupt nichts bringen. Weil davon abgesehen, dass das menschenrechtlich mehr als fragwürdig wäre, ist den Regierungen klar, einer Ministerin wie Rita Süssmuth ist schnell klar, das bringt nichts. Es ist viel wichtiger und viel vielversprechender bei der Bekämpfung und bei der Eindämmung von AIDS und HIV auf Aufklärung und auf die Mitarbeit der Bevölkerung zu setzen. Man muss Wissen vermitteln, man muss die Leute informieren und man muss sie in ihrem Verhalten beeinflussen, damit sie sich verantwortlich verhalten und nicht andere infizieren. Nur so kann man dieser Epidemie beikommen. Und das lässt sich nicht mit irgendeiner Form von Repression verbinden. Ganz einfach aus dem Grund, wenn man Zwangsmaßnahmen ergreift, dann erzeugt man Angst. Die HIV-Infizierten, die versuchen dann, sich zu verbergen, die wollen sich dann nicht zu erkennen geben, die verschwinden im Hintergrund. Und die sind dann für die Regierung, für die Gesundheitsbehörden nicht ansprechbar. Man kann sie nicht in ihrem Verhalten beeinflussen und dann würde sich das Virus und würde sich die Krankheit unkontrolliert ausbreiten. Also das ist eine Überzeugung, die sich dann durchsetzt und das wird von Rita Süssmuth dann auch ganz dezidiert so vertreten. Also man kann das als eine sehr liberale Haltung bezeichnen. Also es ist die dezidierte Absage an Zwangsmaßnahmen und stattdessen wird Geld bereitgestellt und es werden Mittel investiert. Es werden auch Partner in der Zivilgesellschaft gesucht, vor allem Selbsthilfegruppen wie die Deutsche AIDS-Hilfe, die starke Aufklärungsarbeit betreiben. Und das ist, denke ich, ein Kurs, der sich sowohl in Deutschland als auch in Frankreich als auch in den USA durchgesetzt hat, diese Einsicht, und der sich auch als richtig erwiesen hat. Nur auf diesem Weg ist es möglich gewesen, die Epidemie unter Kontrolle zu halten und zu verhindern, dass sie sich unkontrolliert ausbreitet.
Was du jetzt im Grunde auch schon angesprochen hast, ist, dass diese Politik der Bundesgesundheitsministerin damals, also Rita Süssmuth, keine rein direktive, regelsetzende Politik ist, sondern eben auch eine Resonanz aus der Gesellschaft braucht. Deswegen würde ich, wenn ich die Frage jetzt an Anne weiterreiche, sie eben auch auf diesen beiden Ebenen weiterreichen. Diese Frage ist ja auch deshalb für die subsaharisch-afrikanischen Gesellschaften so zentral, weil AIDS dort tief auch in soziale Strukturen einwirkt und soziale Strukturen verändert, beispielsweise die allgemeine Lebenserwartung in manchen Ländern über den Durchschnitt der Bevölkerung dramatisch reduziert hat und in manchen Gesellschaften auch die Zahl der Waisenkinder beispielsweise deutlich gestiegen ist mit allen Anschlussfragen, wer sich kümmert, auch das wieder eine Übersetzung von Who Cares. Das zieht die Frage nach sich, wie reagieren gewissermaßen von unten Menschen in diesen fallweise zusammenbrechenden oder sich verändernden und sich vor allem mindestens mal rasch wandelnden sozialen Strukturen auf die Herausforderungen einer solchen Pandemie? Und wie sieht es auf der Maßnahmenebene aus? Also welche Maßnahmen werden ergriffen? Wer übernimmt überhaupt Verantwortung für ein solches Handeln und was davon funktioniert oder funktioniert eben auch nicht?
Auch das kann man mindestens genauso differenziert beantworten wie der Blick in die USA oder dann auch nach Europa mit den ganz unterschiedlichen Politiken. Ich greife nur mal zwei Länder Afrikas heraus, nämlich Uganda und Südafrika. Ich glaube, ich erzähle überhaupt gar keine Neuigkeiten, wenn ich sage, dass in Südafrika gerade in dieser Umbruchssituation, in dieser wirklich großen, in diesem dramatischen Transformationsprozess zum Ende der Apartheid in einen Post-Apartheid und einen demokratischen Staat, also in so einer Krisensituation es eigentlich besondere Aufmerksamkeit bedurft hätte, weil man eben auch schon wusste, dass krisenhafte soziale Beziehungen, ökonomischer Zusammenbruch ein ganz guter Nährboden Erkrankungen sind nicht der einzige, um die, ne, nicht nur HIV-Infektionen zu um das auszubreiten, sondern eben überhaupt auch alle anderen Formen von Krankheiten. So, und das hat in Südafrika eigentlich gar nicht stattgefunden. Ich glaube, jeder hat schon mal gehört von dem südafrikanischen Präsidenten, der lange das irgendwie leugnete, oder auf irgendwelche wirklich auch hochdubiosen sogenannten afrikanischen Therapien und Heilmittel setzte. Diese ganzen Vorstellungen von sogenannten trockenem Sex, der dann also einen infizierten Mann heilen würden, wenn er mit einem ganz, ganz jungen Mädchen Geschlechtsverkehr hat und so weiter. Also da steckten auch Bilder von monströser geschlechtsspezifischer Gewalt dahinter. Das ist das eine, also das ist wirklich so ein Extrembeispiel. Zum Glück hat sich das geändert, und auch man kann jetzt auch heute beobachten, dass die Infektionszahlen in Südafrika auch zurückgehen, so wenn ich das richtig gelesen habe. Und das andere Beispiel ist Uganda. Also man kann jetzt über Museveni sagen, was man möchte. Das ist sicher auch kein demokratischer Präsident. Aber er hat ganz von Anfang an da massiv auch diese Aufklärungspolitik unterstützt, hat also das offen benannt, hat das, also die Infektion nicht beschwiegen, hat die Übertragungswege nicht beschwiegen. Da wäre es zum Beispiel auch nochmal spannend, jetzt nochmal genau zu schauen, weil es da ja ein bisschen kritische Nachfragen gibt, lag diese wirklich niedrige Infektionsrate auch heute noch, liegt die daran, weil es diese Politik gab, oder liegt es vielleicht auch an der wahnsinnig hohen Sterblichkeit, die es in den ersten Jahren dann gegeben hat. Also nur so zwei ganz unterschiedliche staatliche Reaktionen. Ein anderer Bereich der Sorge und der Fürsorge, den tragen eben die sogenannten Nichtregierungsorganisationen, die ja gerade eben auch schon mal angesprochen wurden, die AIDS-Hilfe, solche ähnlichen auch panafrikanischen Organisationen gibt es da, können wir da auch sehen, aber eben auch viele lokale. Und dann kommt auch den Kirchen eine ganz wichtige Rolle zu. Das ist ein bisschen hat so ein bisschen zwei Seiten, und die einen so auch ambivalent zurückgelassen, weil bisweilen in den Kirchen ja auch so ein Diskurs damit verbunden ist, das ist also eine Strafe Gottes und so weiter, und die Leute sollen eben A, B, aber nicht mehr C. Wir hatten das Use Condoms, das wird dann gleich weggehalten, da kommt dann auch gleich so ein Versuch, moralisch nochmal wieder irgendwelche sozialen Beziehungen herzustellen, die schon längst also über Bord geworfen wurden von den Mönchen, und neu, also andere Formen von sozialer und von Geschlechterverhältnis auch etabliert haben. Also aber die Kirchen sind ein Raum, und sie können den Raum besetzen, wenn der Staat oder der staatliche Akteur über nicht genügend Mittel verfügt, oder wie im Mobutu Zaire, also auch die Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden, international einfach für irgendwas anderes einsetzt. Also die können wir uns jetzt mannigfaltig ausmalen.
Mir ging gerade durch den Kopf, dass man tatsächlich diese Geschichte, mit der du eingestiegen bist in die Antwort, also die Geschichte des südafrikanischen Präsidenten Mbeki, dass man die irgendwie kennt. Mbeki hat sich damals einen deutschen Krebsforscher, Peter Duisberg, angeheuert, einen renommierten AIDS-Leugner, der einige Jahre später dann auch erklärt hat, dass er schon Kontakt mit fliegenden Raumschiffen hatte, und seitdem hat er Schwierigkeiten im wissenschaftlichen Feld. Aber für eine gewisse Zeit war der eben als Berater von Mbeki zuständig und hat das eben mit wissenschaftlicher Dignität versehen, diese AIDS-Leugnung. Auch das ist eine Geschichte, die vielleicht erzählt werden sollte. Und das würde mich zu unserem letzten Punkt überleiten lassen. Normalerweise würde ich am Ende eines solchen Podcasts ja auch die Frage aufwerfen, ob uns diese wissenschaftliche Reflexion, der Austausch, ob uns das hilft, auch Herausforderungen unserer eigenen Gegenwart zu bewältigen oder solchen Herausforderungen anders zu begegnen. Heute würde ich die Dreier-Situation eher nutzen wollen, um solche offenen Fragen zu sammeln. Also welche Facetten dieser globalen AIDS-Geschichte sind bisher bei uns im Gespräch, aber auch vielleicht in der Forschung oder in den ja auch schon wieder standardisierten Erzählungen offen geblieben, die mehr Aufmerksamkeit verdienen würden? Auch deshalb, weil wir daraus viel lernen könnten. Und ich möchte mit meiner Lesefrucht einsteigen. Mein eigenes Paradebeispiel wäre die Rolle der Haitianer. Matthias hatte die 4H schon ausgeführt. Die tauchen in jeder Geschichte von AIDS auf. Die Homosexuellen, Heroinabhängigen, die Bluter und die Haitianer. Und die sind heute noch ein relevanter Topos in den USA. Also man findet zum Beispiel, dass Donald Trump 2017 in einem geschlossenen Kreis erzählt habe, dass aus Haiti 15.000 Menschen in die USA eingewandert seien. Und er wird von der New York Times über eine anonyme Quelle zitiert mit der Aussage, die haben alle AIDS. Also da gibt es dieses Stereotyp noch. Die Haitianer gehören zur klassischen Risikogruppe. Sie tauchen aber in den meisten Darstellungen von HIV und AIDS eher am Rande auf. Also ganz kurz als Teil der 4H und dann treten sie wieder in den Hintergrund. Und dabei steht diese Geschichte vielleicht für die Ambivalenzen moderner, internationaler, transnationaler, asymmetrischer Arbeitsregime. Denn irgendwie müssen diese Haitianer ja Kontakt nach Afrika, nach Zentralafrika oder vielleicht in die USA gehabt haben. Also Arbeitsregime, wie wir sie heute auch noch vorfinden, spontan denke ich an die Kreuzfahrtindustrie oder an die arabischen Großbaustellen und viele andere Kontexte. Und ich glaube, diese Geschichte würde es verdienen, erzählt zu werden, weil wir mehr über unsere eigene Welt und Gegenwart und diese dichten Verflechtungen lernen würden. Und damit würde ich das weitergeben an Anne. Welche Frage geht dir durch den Kopf, die noch mehr Aufmerksamkeit verdienen würde, als sie bisher erhält?
Also an diese Arbeitsmigration möchte ich echt gern anschließen. Das ist jetzt zwar eher eine historische Frage, die ich wichtig finde, als vielleicht eine ethnologische, aber ich glaube, man kann ja jede historische auch ethnologisch beantworten oder untersuchen. Nämlich, dass diese nochmal der genauere Blick auf die sozialen und ökonomischen Beziehungen dieser Arbeitsmigration in Zentralafrika in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und was das bedeutet hat für diese sozialen Beziehungen. Da gibt's schon auch Literatur zu den familiären Beziehungen, zu den Sozialbeziehungen, zu der Frage, was es heißt, eben wenn einzelne, ne, wenn männliche Migranten allein irgendwo in der Stadt sind und so weiter. Es gibt Literatur zu dieser ganz besonderen Form von auch selbstständiger Prostitution, vor allen Dingen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber und das alles aber nochmal zusammenzubringen mit dieser Frage, was war das für ein Raum, in dem sich dann eben das Virus war verankert, aber es war noch nicht pandemisch. Also ne, wie hat sich das verankert und was war dann der nächste Schritt, dass es sich weiter irgendwie wirklich in ganz Afrika verbreitet hat und dann irgendwann pandemisch wurde? Das finde ich eine total wichtige Frage und immer noch offen ist das, was ja auch gesagt wird, wir sollen uns auch nochmal Gedanken machen, da glaube ich ist für Südafrika, aber für alle anderen auch darüber, was heißt eigentlich Krankheit, was sind das für Vorstellungen von Krankheit, also wie wird Krankheit erklärt, wie wird Krankheit auch heute erklärt und da würde sich ja auch die Frage daraus ergeben, also wie können wir eigentlich dann mit Infizierten und mit Kranken umgehen, welche Hilfen, welche Unterstützung können Staaten, können Zivilgesellschaft bieten. Mir fällt gerade noch was zu Haiti ein, weil ich doch in einem, wir hatten ja auch schon immer mal drüber gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ich kenne diese Verbindung gar nicht. Ich lese jetzt gerade eine Autobiografie von der Maryse Condé, die kommt von Guadeloupe. Und ich war so überrascht zu lesen, die ist also in den 50er und 60er Jahren in Westafrika als Lehrerin und alle möglichen Tätigkeiten. Und ist dann eine Schriftstellerin geworden. Und die beschreibt, wie viele Westafrikanerinnen und Westafrikaner, also von den Westindischen, also aus der Karibik, so meine ich, in Westafrika sind. Aus Guadeloupe, aus Haiti, aus Guyana und so weiter. Und da denke ich mir, das wäre auch nochmal spannend, dem wirklich nachzugehen. Also diese Haiti-Geschichte, die ich auch so wirklich irritierend finde. Vielleicht müsste man sich auch nochmal diese Arbeitsmigration anschauen. Also mir war das bislang nicht klar, also bevor ich das jetzt gelesen habe, aber ich bin jetzt auch nicht Westafrika, wie viele Menschen aus den karibischen Inseln in Westafrika gearbeitet haben in den 50er Jahren, 60er Jahren, wahrscheinlich schon vorher. Über die französischen Koloniale, das französische Kolonialreich, aber auch über das britische.
Matthias, du hattest die erste Frage heute. Du hättest jetzt quasi auch die letzte, also den letzten inhaltlichen Impuls für unser Gespräch heute. Wo siehst du Forschungsbedarf? Wo würde sich das Forschen lohnen? Oder noch deutlicher gefragt, wo wäre es dringend geboten?
Ja, also ich denke, um das Ganze abzuschließen, lenken wir einfach den Blick einfach zurück auf Deutschland, auch wenn HIV/AIDS natürlich, wie wir sehr ausführlich besprochen haben, ein globales Phänomen ist. Aber es ist in der Tat so, historische Arbeiten zur Geschichte von HIV und AIDS in Deutschland gibt es nicht viele. Also das ist in der Tat überschaubar. Ich denke vor allem an die gesellschaftliche Dimension. Also da sehe ich vor allem noch Klärungsbedarf. Das alleine, das Handeln der Regierung, es gibt da eine Studie von Henning Tümmers, da geht es um die 1980er Jahre, die Bundesrepublik Deutschland und die DDR im Vergleich. Die AIDS-Politik, das ist auch ein Begriff, den er verwendet dafür, also der von den beiden Regierungen betrieben wird. Was sind die Maßnahmen, die ergriffen werden, die Strategien, die erwogen werden, für die man sich dann letztendlich entscheidet. Also das hat er wirklich gut untersucht. Wo ich dagegen eben noch offene Fragen sehe, das ist in der Tat bei dieser gesellschaftlichen Dimension, was macht AIDS und HIV eigentlich mit unserer Gesellschaft, mit den Menschen? Also ein Beispiel dafür ist diese mediale AIDS-Hysterie, die dann in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre entsteht. Alle Menschen in Deutschland sind irgendwie konfrontiert mit dem Thema. Man kann dem Thema nicht ausweichen. Es entsteht bei jedem so ein Bild davon, auch ein Bild der Bedrohung, das da ist. Eine spannende Frage ist, wie nachhaltig ist das wirklich? Ist das etwas, was nur an der Oberfläche ist, was irgendwie so Teil des Tagesgeschehen ist für die Menschen, oder verändert es die Gesellschaft nachhaltig? Auch natürlich gerade der Umgang mit den Minderheiten. Die Homosexuellen sind da sicher die wichtigste Gruppe oder die Gruppe, die man als erstes im Sinn hat. Also das Bild, das von denen entsteht, der Stand, den die in der Gesellschaft haben. Also das ist etwas, was sich auf jeden Fall, denke ich, aus historischer Perspektive noch zu untersuchen lohnen würde. Und es wäre natürlich ganz spannend, wenn in diesem Bereich auch noch mehr geforscht werden würde in nächster Zeit.
Damit danke ich euch beiden ganz herzlich für eure Zeit, nicht nur jetzt hier im Podcast in der Aufzeichnung, sondern auch in der Vorbereitung, auch für die Bereitschaft, hier mitzuwirken und eine Pandemie in diese Podcast-Reihe beizusteuern, die ich für unglaublich wichtig halte und die eben weiter fortdauert. Also in unserer gesamten Reihe sozusagen die Pandemie ist, die wir in unserer eigenen Gegenwart auch weiter erleben und die auch in diesem Jahr sehr häufig thematisiert worden ist, in etwa in Bezug darauf, dass alle Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie vielfach auch Kollateralschäden bei der Bekämpfung der Ausbreitung des HIV-Virus erzeugt haben. Und das lohnt, glaube ich, die Auseinandersetzung, auch das Gespräch, das wir heute geführt haben. Euch also vielen Dank. Damit verabschieden wir uns und wünschen Ihnen alles Gute von meiner Seite. Tschüss.
Von meiner Seite auch. Tschüss und vielen Dank.
Von mir auch. Vielen Dank und alles Gute. Auf Wiedersehen. Tschüss.